Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Klassiker nochmal zu lesen, das kann besonders in Krisenzeiten lohnend sein. Also nochmal nachschauen, was große Denker in vielleicht vergleichbaren Situationen zu Papier gebracht haben. Gerade erst hatte es sicher auch aus diesem Grund ein 50 Jahre alter Vorlesungstext von Theodor W. Adorno in den letzten Wochen auf die Bestsellerliste geschafft. Wir haben uns jetzt mit Blick auf den brennenden Regenwald in Brasilien gefragt, welches Buch wir dazu nochmal aufschlagen könnten, und sind auf den französischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss gekommen. Der brach 1935 mit seiner damaligen Frau Dina Dreyfus zur ersten seiner ausgedehnten Brasilienreisen auf. 1939 war dann die letzte. Erst 15 Jahre später setzte er sich an die Niederschrift seines Reiseberichts, der unter dem Titel Traurige Tropen weltberühmt wurde und bis heute eigentlich ein Klassiker der Ethnologie ist. Mein Kollege René Agiga, Philosoph und Redakteur in der Literaturredaktion von Deutschlandfunk Kultur, hat das Buch nochmal für uns aufgeschlagen. Stand der Band sofort prominent und auffindbar bei Ihnen im Regal, oder wie ist so Ihr Verhältnis zu Lévi-Strauss?
Der Band stand prominent und sofort auffindbar in meinem Regal, aber ungelesen. Das ist das Interessante. Ah. Also Sie haben mich jetzt gerade ein bisschen zu schmeichelhaft als Philosophen auch bezeichnet. Ich habe das mal studiert und ich habe deshalb auch tatsächlich viel Lévi-Strauss gelesen vor vielen, vielen Jahren, aber eher Titel, die so reizende Überschriften haben wie die elementaren Strukturen der Verwandtschaft oder strukturale Anthropologie oder auch das wilde Denken oder so. Das sind lauter Bücher und Aufsätze, Forschungsaufsätze von Lévi-Strauss, die eher den Akzent auf dem Theoretischen haben und die ihn eher ausweisen als einen der zentralen oder maßgeblichen Mitbegründer des Strukturalismus. Und Strukturalismus ist eben eine Art zu denken, die sich in den 40er, 50er, 60er Jahren ausgebreitet hat in eigentlich allen Humanwissenschaften. Nicht nur Frankreich, sondern auch mit internationalen Auswirkungen. Und nicht zuletzt auf auch heute klassische Autoren wie, sagen wir mal, Deleuze, Derrida, Foucault, mit denen ich jetzt mehr Zeit verbracht habe als mit Lévi-Strauss. Foucault, ein Mensch, der sich als Ethnologe der eigenen Kultur bezeichnet hat und insofern eine Art von Erbe von Lévi-Strauss ist. So, dieses traurige Tropen nun von Lévi-Strauss ist halt nicht einfach ein theoretisches oder philosophisches Buch. Man könnte sagen, eher im Gegenteil. Das ist ein Reisebericht, der überquillt vor Opulenz, vor Reichtum, vor Beobachtungen, vor alltäglichem und so weiter. Und ich, wenn ich da jetzt eingetaucht bin in den letzten, ehrlich gesagt, Nächten, hatte nicht zuletzt Mühe, mich da zu orientieren. Und je länger ich da so durchstreifte durch dieses große barocke Buch, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass ich da durchstreifend mich so ähnlich fühle, wie Lévi-Strauss sich gefühlt haben mag, als er durch den Urwald streifte. Also jedenfalls ist es so ein seltsames Hin und Her zwischen Faszination an Details, sich festhalten an bestimmten Punkten, wo man das Gefühl hat, man kriegt jetzt mal einen Überblick oder so, und dann, naja, einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen irgendwann.
Und wie schaut er denn jetzt auf den Regenwald? Wie streift er da durchs Amazonasgebiet?
Ja, ich glaube, wenn man das auf eine einzige Formel bringen möchte, dann pendelt das auch zwischen Chaos, Wirrnis, Unordnung einerseits und andererseits eben Strukturen. Ich würde ganz gerne einfach mal ein Zitat aus dem Geröll dieser 400 Seiten rausgreifen und vorlesen. Das geht so: Zwischen dem Wald, den ich nun auf der Suche nach den Tupi-Kawahib eindrang, in den ich eindrang, ist ein Volksstamm, und dem Wald in unserer Breiten besteht ein so großer Unterschied, dass ich kaum Worte finde, sie zu beschreiben. Also es ist irgendwo in der Mitte des Buches, und man hat Lévi-Strauss schon kennengelernt als einen der größten sprachlichen Meister, die man sich denken kann, eben auf dem Niveau von in Deutschland Adorno oder Thomas Mann. Und er findet keine Worte, sie zu beschreiben. Absatz. Von außen gesehen gleicht der amazonische Urwald einer Anhäufung erstarrter Blasen, einem Turm grüner Schwellungen. Es hat den Anschein, als litte die Flusslandschaft allenthalben unter einer pathologischen Störung, also wegen der Schwellungen. Doch sobald man die Haut durchsticht und ins Innere dringt, verändert sich alles. Von hier aus gesehen erscheint diese wirre Masse als ein monumentales Universum. Der Wald ist keine irdische Unordnung mehr, eher könnte man ihn für die neue Welt irgendeines Planeten halten, ebenso reich wie die unsere, die an ihre Stelle getreten war. Zitat Ende. Also was man hier unter vielem anderen spürt, ist, dass dieses Ich, Lévi-Strauss, das da durch den Wald reist, erstmal erschlagen ist von einer Art von Unordnung oder überwältigt, könnte man sagen, fasziniert auch. Und aber sofort auch der Versuch, Ordnung und eben Struktur da rein zu bringen. Und ich finde auch ganz interessant, dass man merkt, wie er sich selbst und das durch das ganze Buch hindurch sich selbst da reinschreibt in diesen Reiseversuch.
Und wie geht ihm das, wenn er den Menschen begegnet? Schaut er da ähnlich irritiert oder, ja, weiß gar nicht, wie man das nennen soll, da drauf?
Ja, also eines der Kennzeichen seines Blicks auf den Menschen dort ist, dass er sieht, dass in der Welt dieses Amazonasgebietes mindestens der Anschein herrscht, dass eine richtige Trennung zwischen den Lebewesen, zwischen Tieren, Pflanzen, Menschen möglicherweise gar nicht da ist. Also dass man da noch so eine Einheit von unterschiedlichen Lebewesen antrifft. Bei ihm weckt das sofort Assoziationen an bestimmte Bilder aus dem 16. Jahrhundert. Lévi-Strauss ist eben auch ein totaler Bildungsbürger, sehr kunstsinnig und so weiter. Und der denkt dann gleich an Bruegel, wenn er diese Einheit von Pflanzen, Tieren, Menschen sieht. Und eine andere Sache, die man natürlich, das ist ganz klar, bei ihm immer wieder sieht, wenn er Gruppen von Menschen beschreibt, ist, dass er einerseits die Distanz zwischen ihm und denen beschreibt und andererseits eben versucht, Ordnungsstrukturen zu erkennen. Dafür nenne ich jetzt auch mal kurz ein Beispiel in einem kreisförmigen Dorf eines Volkes namens Borobo. Dieses kreisförmige Dorf ist unterteilt in zwei Hälften. Und interessanterweise dürfen die Männer und Frauen nur dann heiraten, wenn sie einen Partner aus der jeweils anderen Hälfte sich als Gatten nehmen. Und besonders da in diesem Dorf ist auch, dass die Männer es sind, die wechseln müssen. Also die Frauen bleiben dort, wo sie herkommen. Die Männer müssen in die andere Hälfte wechseln, sodass man eigentlich durch die Heiratspraxis eigentlich ein stetiges Durchkreuzen dieser zwei Gruppen innerhalb dieses Volkes hat. Und auch, kann man vielleicht sagen, eine recht starke Position zunächst mal der Frauen, weil die Männer, ich will jetzt nicht sagen heimatlos sind, aber sich tatsächlich mit so einer eingebauten Sehnsucht nach ihrer Herkunft heiraten und das dann auch immer wieder praktizieren. Also ganz interessant, wie er in diesem Dorf, durch diese Hälftenlogik eigentlich so eine 0-1-Logik da erkennt, die kennzeichnet eben für die jetzt schon ein paar Mal genannte Logik und Denkweise des Strukturalismus.
Und wie ist das jetzt, wenn man heute auf diesen Text schaut, das Buch nochmal zur Hand nimmt, ist ja doch ein recht großer Abstand. 1935 war er da, jetzt haben wir 2019.
Also das eine habe ich schon gesagt, ich bin zunächst mal vollkommen hingegeben dieser Opulenz dieses Textes. Das ist was anderes, wenn man Zusammenfassungen oder Erzählungen oder sowas liest, man muss das mal erleben. Das Zweite, was mir sehr aufgefallen ist, ist, dass nicht zuletzt durch dieses erkennbare Ich, das da vorkommt, dieses Reise-Ich, das nebenbei gesagt seine Gattin, die Sie vorhin erwähnt haben, ausspart. Die ist mitgereist, aber die wird nicht mehr erwähnt. Aber durch dieses Ich wird ganz deutlich die Distanz, Differenz, auch die prekäre ständige Begegnung mit den Leuten im Amazonasgebiet, das finde ich sehr ergreifend. Und was total klar wird, ist, das ist ein System, ist eine Welt. Also er dringt ein in eine Welt. Und nichts weniger als eine Welt. Und das, wenn ich das jetzt heute lese, wenn wir das heute lesen, macht das einfach nochmal, unterstreicht das nochmal, was da kaputt geht, wenn da hunderte, aberhunderte Quadratkilometer brennen im Augenblick, dass da nicht einfach nur Bäume brennen, sondern eben nicht weniger als eine Welt brennt und verschwindet. Und dies macht die Lektüre dann doch am Ende zu einer traurigen Lektüre, obwohl dieses Buch an sich schon traurig ist. Es heißt ja traurige Tropen und ist durchzogen von einer also schier endlosen Melancholie, diese Welt betrachtend und die, je länger man liest, schlägt um in so eine, bei mir jedenfalls, in so eine Frage wie, naja, was denn jetzt tun? Also man kann ja nicht nur traurig sein.
Also offenbar eine anregende Lektüre. René Rahgiga las einen Klassiker nochmal neu für uns. Vielen Dank. Und wer jetzt selbst nochmal nachlesen will, Traurige Tropen von Claude Lévi-Strauss ist als Taschenbuch im Suhrkamp Verlag erschienen.